Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Herzlich willkommen dazu, heute mit Bettina Köster am Mikrofon. Und unser Thema? Präventionsarbeit gegen Extremismus. Was kann politische Bildung leisten? Es brodelt in unserer Gesellschaft. Corona-Leugner rufen zu Demonstrationen auf. Wir haben es erst gerade wieder in den Nachrichten gehört. Die Polizei ermittelt gegen extremistische Zellen und rechtsextreme Einstellungen sind längst nicht mehr nur irgendwo am Rande der Gesellschaft zu finden. Besonders in den sozialen Netzwerken hinterlassen einige mit Hassbotschaften und massiven Einschüchterungsversuchen ihre Spuren. Schließlich erschüttern auch immer wieder Anschläge unser Zusammenleben in Deutschland wie in Europa. Halle und Hanau sind da nur zwei Beispiele. Die Ohnmacht scheint oft groß, doch gleichzeitig wird der Ruf nach präventiven Maßnahmen immer lauter. Und vor kurzem hat das Kabinett beschlossen, für Präventionsarbeit in den kommenden 4 Jahren über 1 Milliarde Euro zur Verfügung zu stellen. Diskutiert wird auch über ein Gesetz zur Förderung einer wehrhaften Demokratie. Es bewegt sich also etwas, könnte man meinen. Aber wie sehen jetzt wirksame Projekte eigentlich genau aus? Was kann politische Bildung in dieser Gemengelage überhaupt leisten? Und wird in der Schule zu sehr auf die klassischen MINT-Fächer geschaut? Das sind nur einige Fragen, über die wir heute diskutieren wollen und natürlich auch gerne mit Ihnen. Wenn Sie Erfahrungen haben oder Fragen haben, melden Sie sich gerne. Sie können hier direkt in die Sendung live dazukommen mit Ihren Anregungen oder eben halt auch Fragen. Greifen Sie einfach zum Telefon und wählen Sie die 00800 44 64 44 64 oder schreiben Sie an campus@deutschlandfunk.de, auch gerne mit Ihrer Telefonnummer und wir rufen Sie dann zurück. Jetzt stelle ich Ihnen aber erstmal meine Gäste vor und da begrüße ich zum einen Judith Rahner von der Amadeo-Antonio-Stiftung, unter anderem dort zuständig für Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus. Frau Rahner, fühlen Sie sich in Ihrer Arbeit jetzt eigentlich gestärkt von dem Kabinettsbeschluss? Denn Projektarbeit ist ja per se immer häufig auf Jahre oder einige Jahre limitiert.
Da sprechen Sie schon gleich einen ganz wichtigen Kritikpunkt an. Aber zunächst, glaube ich, muss man erstmal sagen, dass der Kabinettsausschuss ein sehr, sehr gutes Signal ist und das Thema wirklich an oberster Stelle diskutiert wird und jetzt erstmal 89 Maßnahmen in 7 Ministerien verabredet wurden, die in den nächsten Jahren eben dazu führen soll, das Thema Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus in Deutschland besser in den Griff zu bekommen. Und da stecken ganz viele sehr, sehr sinnvolle Maßnahmen drin, Diversitätsstrategien in Bundesbehörden, das Wort Rasse aus dem Artikel 3 des Grundgesetzes zu streichen, aber auch so kleinere Sachen wie das Feindeslisten, wenn rechtsextreme Feindeslisten erstellen von politischen Gegnern, dass das in Zukunft unter Strafe gestellt werden soll. Aber auch verhetzende Beleidigungen sollen unter Strafe gestellt werden. Bisher war das immer nur so, wenn man das in der Öffentlichkeit getätigt hat. Es soll ein Expertenrat eingesetzt werden für Integration und Vielfalt und es soll mehr politische Bildung in der sozialen Arbeit geben. Und da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Maßnahmen, die ich absolut sinnvoll finde. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Kritik daran, denn wenn man sehr viel Geld ausschüttet, gerade in der Projektarbeit und in dem Feld, in dem ich und wir als Amadeo-Antonio-Stiftung unterwegs sind, dann haben Sie es gerade schon angesprochen, dann sind das oft eben Projekte, die an Haushalten gebunden sind und die dann eben immer nur eine einjährige Förderung bekommen. Und das heißt, dass Projekte, die in der Ausstiegsarbeit oder in der Präventionsarbeit, in den mobilen Beratungsteams arbeiten, dass die immer wieder jedes Jahr neu einen Antrag stellen müssen und keine nachhaltige gesicherte Finanzierung zur Verfügung gestellt bekommen. Und das hat der Kabinettsausschuss leider nicht geschafft, dieses wirklich schwierige Arbeitsfeld, das in den Griff zu bekommen, dass wir nachhaltig planen können.
Frau Rahner, jetzt haben wir so ein bisschen einen Überblick bekommen, was den Kabinettsbeschluss angeht. Aber stellen Sie uns vielleicht noch mal auch ganz konkret Ihre Arbeit vor bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Welche Schwerpunkte setzen Sie bei der Präventionsarbeit gegen Rechts?
Genau, wir sind seit über 20 Jahren in dem Feld unterwegs Und unser Ziel ist es, zivilgesellschaftliche Akteure im ganzen Bundesgebiet zu stärken. Und das machen wir mit ganz verschiedenen Instrumenten und Projektarbeiten. Wir haben sehr viel Arbeit, investieren wir in sowas wie Monitoring und Analysen. Also was passiert gerade gesamtgesellschaftlich? Welche Entwicklungen gibt es? Wir haben beispielsweise eine Chronik zu geflüchteten feindlichen Vorfällen. Da haben wir ja gerade gesehen, dass 2015 die Angriffe auf Geflüchtetenunterkünfte oder auch auf Geflüchtete sehr, sehr in die Höhe geschnellt sind. Das versuchen wir anhand einer Chronik zu veröffentlichen. Da werden Polizeimeldungen, Zeitungsmeldungen für alle nachvollziehbar aufgelistet, damit man sich mal ein Gesamtbild machen kann. Wo gibt es die Probleme? In welchen Regionen muss dringend nachgesteuert werden? Wie ist eigentlich die Aufklärungsrate? Über sowas analysieren wir und stellen das zur Verfügung. Wir machen aber auch sehr viel Monitoring im Bereich, zum Beispiel gerade ganz neu, woran wir arbeiten oder jetzt auch veröffentlicht haben, ist QAnon, also die verschwörungsideologischen Theorien, die irgendwie oder Ideologien, die aus anderen Ländern, jetzt in dem Fall USA, nach Deutschland geschwappt sind im Rahmen von Corona und hier wirklich die krudesten Vorstellungen und Mythen in irgendwelchen Chats verbreiten und auch gewaltvoll versuchen, dagegen vorzugehen. Das haben wir auch analysiert und in einem Bericht veröffentlicht. Also wir machen sehr viele Analysen, Monitoring, Chroniken und aber natürlich, wir suchen auch nach guten Bildungsarbeit, die man dann dem entgegensetzen kann. Also eine Analyse dabei stehen zu bleiben, das reicht ja nicht, sondern sich gleichzeitig Gedanken zu machen, wie muss moderne Präventionsarbeit aussehen, damit die auf diese wahnsinnigen Polarisierungen, die wir jetzt gerade in der Corona-Zeit auch wieder sehen, die wir aber auch im Sommer der Migration 2015 gesehen haben, dass man dagegen steuern kann. Also wir stärken die Zivilgesellschaft, indem wir sehr, sehr viele Workshops machen. Wir stärken Kommunalpolitikerinnen und Gleichstellungsbeauftragte, die gerade von antifeministischen Akteuren angegangen werden. Wir machen Argumentationstraining, wie kann man irgendwie gut gegen Menschenfeinde argumentieren, wenn die in irgendeiner Kommunalverwaltung sitzen oder wenn die bei einem Bürgerforum auftauchen, wie kann man Leute stärken. Dann machen wir sehr große Projekte. Jetzt aktuell läuft wieder die jährlichen Aktionswochen gegen Antisemitismus, wo über 300 Akteure bundesweit kleinere Projekte gegen Antisemitismus machen. In diesem Fall Schwerpunkt Verschwörungsideen. Also wir versuchen wirklich Zivilgesellschaft vor Ort in den kleinen Kommunen, in großen Städten, auf dem ländlichen Raum zu stärken, sich gegen Rechtsextremismus stark zu machen.
Okay, jetzt haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Bild bekommen, wie breit auch Ihre Arbeit ist. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat eine ganz, ganz lange Tradition. Viele Hörerinnen und Hörer werden sie auch kennen, noch aus Schulzeiten, immer mit diesen Heftchen zu speziellen Themen, wo man sich also hervorragend vorbereiten konnte auf Referate. Hanne Wurzel ist dort Leiterin des Fachbereichs Extremismus. Frau Wurzel, Sie arbeiten ja sehr ähnlich, wie wir das eben gehört haben von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Also Sie wollen ja auch Zivilgesellschaft stärken, Argumentationstraining. Wie grenzen Sie sich denn da ab oder arbeiten Sie da auch mal zusammen?
Ohne Zweifel ist natürlich die Bundeszentrale für politische Bildung ein wichtiger zentraler Akteur im Bereich der politischen Bildung. Aber anhand der vielen, vielen Aufgaben, die an uns ja gestellt werden und die gesellschaftspolitischen Polarisierungen erweitern ja ständig unser Aufgabenfeld, können wir das leisten nur im Verbund mit Einrichtungen, mit zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, wie jetzt auch gerade von Frau Rahner geschildert. Wir unterstützen beispielsweise, das ist ein ganz wesentliches Kennzeichen auch der Bundeszentrale, wir unterstützen ein ganz breites, pluralistisch aufgestelltes Trägernetz, das dort sind vereint politische Bildungsträger, die nach den Kriterien, nach den Qualitätsstandards der politischen Bildung arbeiten und Seminare, Argumentationstrainings, Workshops etc. anbieten. Und wir selber, insofern ist es da eine enge Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit geht so weit, dass wir gemeinsame Modellprojekte vorbereiten, konzipieren, entwickeln oder eben auch begleiten, Monitoring machen. Es ist eben auch, dass wir gemeinsame Schwerpunktthemen miteinander verabreden und letztendlich die Wege versuchen, gemeinsam zu gehen. Denn das Feld ist so gewaltig, dass es alleine nicht zu schaffen ist. Und darüber hinaus macht die Bundeszentrale natürlich eben einfach, gerade weil sie ja ein bundesweiter Akteur ist, viele Veranstaltungen, eine ganz zentrale Gruppe sind für uns die Multiplikatoren. Wir bewegen uns in allen Formaten der politischen Bildung, sowohl Publikationen, Online-Formate, als natürlich eben auch Printformate, Handreichungen, Schriftenreihen, um letztendlich das Ziel der politischen Bildung zu erreichen, zu befähigen, die Menschen ein eigenes Urteil herzustellen und dass sie sich eben auch positionieren können. Mhm. Und das bedeutet, um das zu machen, brauchen wir natürlich eben auch Teilhabemöglichkeiten und Räume, wo das praktiziert werden kann.
Ich kann mich erinnern, Frau Wurzel, dass Sie auch gerade, um die jüngeren Zielgruppen anzusprechen, auch so YouTuber-Aktionen gemacht haben. Wo setzen Sie eigentlich an, damit Sie eben Ihre Zielgruppen auch erreichen? Also und vielleicht auch nochmal die Qualitätsstandards, die Sie angesprochen haben, die hoch sind bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Wie sehen die aus dann dabei?
Also allgemein kann man natürlich sagen, Qualitätsstandards bedeutet, dass wir uns orientieren an den Beutelsbacher Konsens. Das ist eine Vereinbarung, die ja 1976 entstanden ist, bis heute Gültigkeit hat. Also wirklich nicht überwältigen, Kontroverses auch kontrovers darstellen und letztendlich die Befähigung, dass man ein eigenes Urteil herstellen kann. Wir bemühen uns, die Multiperspektivität zu erreichen und natürlich eben die Zielgruppe uns genau anzuschauen. Das bedeutet, wirklich Möglichkeiten zu finden, die an die Lebenswelt der Betroffenen heranzukommen. Welche Brücken können wir da schlagen? Ich habe eben schon erwähnt, dass demokratische Teilhabe erfahrbar gemacht werden muss. Die Menschen müssen erfahren, die unterschiedlichen Zielgruppen müssen erfahren, dass sie auch tatsächlich gehört werden, dass sie wahrgenommen werden. Erst das gibt ihnen ja die Kraft, entsprechend sich auch zu positionieren. Und die Herausforderung, auf die Frage jetzt zu antworten, die Herausforderung, wie kommen wir an die Zielgruppen ran, das ist ein ständiger Reflexionsprozess. Das bedeutet eben eine lange Konzeptions- und Entwicklungsarbeit und es gibt immer wieder die Überlegungen, kommt eben, wie gesagt, genau auf die Gruppe an, die man gezielt ansprechen möchte. Möchte man Schüler ansprechen? Möchte man die Ehrenamtlichen ansprechen? Möchte man bestimmt vielleicht auch Jugendliche ansprechen, die vielleicht gar nicht so politikaffin sind, die sich eher abwenden? Und dort sind wir zumindest jetzt auch den Weg gegangen, dass wir Identifikationsfiguren suchen, mit denen wir zusammenarbeiten oder auch Brückenmenschen. Ein ganz aktuelles Projekt ist beispielsweise eine 10-teilige Webvideoreihe, die wir mit dem bekannten Comedian-Star Abdel Karim entwickelt haben. Das sind 10 Videos, die in 5 Minuten versucht, ein Stück humorvoll schwere Themen wie beispielsweise Meinungsfreiheit oder Widerstand und Protest oder Wahlen zu präsentieren und darüber eben letztendlich eine andere Gruppe anzusprechen. Und da es natürlich eine große Herausforderung ist, solche komplexe Themen zu reduzieren auf 5 Minuten, haben wir darüber hinaus natürlich immer noch weitere Informationen, die wir auf Landingpage zur Verfügung stellen.
Mhm. Bleiben wir vielleicht mal, Frau Wurzel, bei diesem Webvideo von Abdel Karim. Ja. Wie ist denn da die Resonanz darauf?
Die Resonanz hat uns sehr befriedigt. Wir haben im Grunde genommen eine ausgesprochene gute Resonanz. Wir haben ja auch nochmal, gerade weil wir ja auch einen eigenen YouTube-Kanal entwickelt haben, eine Publikationsstrategie entwickelt mit Influencern gemeinsam. Und wir haben festgestellt, dass es ein guter Weg ist. Und wir werden diesen Weg auch fortführen. Wir haben durchaus hohe Klickzahlen, fast über 1 Million, wenn man alle 10 Videos zusammenführt, erreicht. Mhm. Das ist aus unserer Sicht erst einmal ein Erfolg. Ja.
Dr. Björn Milbrat, Sie leiten die Fachgruppe Politische Sozialisation und Demokratieförderung beim Deutschen Jugendinstitut. 20 Jahre gibt es die Arbeits- und Forschungsstelle Demokratieförderung und Extremismusprävention dort schon. Herr Milbrat, wenn Sie sich jetzt anschauen, was im Moment passiert, ich schaue jetzt auch gerade mal zum Beispiel auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil von heute Vormittag, das nochmal das Verbot der Querdenken-Demo in Bremen bestätigt hat. Da heißt es ja, dass 1/3 der Initiative Querdenken rechtsextrem orientiert sein soll. Wenn Sie zurückblicken auf Ihre Erfahrungen der letzten Jahre, was ist denn dann da schiefgelaufen in der Präventionsarbeit?
Ich würde erstmal gar nicht sagen, dass man das eins zu eins darauf zurückführen könnte, dass da irgendwas in der Präventionsarbeit schief gelaufen wäre. Also erstmal muss man, glaube ich, immer sagen, wir haben es mit großen gesellschaftlichen Tendenzen zu tun, die diese Radikalisierungsprozesse hervorbringen. Also wenn Sie sich die soziologischen Analysen angucken, dann werden da als Gründe für gesellschaftliche Polarisierungstendenzen große wirtschaftliche Prozesse angegeben, Umbruchsprozesse, auch Prozesse von Verunsicherungen der verschiedensten Sorten, von Desintegration und so weiter und so fort. Und insofern muss man da, glaube ich, erstmal sagen, es wäre zu viel gefordert, wenn man jetzt Präventionsprojekten oder Projekten der Demokratieförderung oder auch der schulischen politischen Bildung aufladen wollte, diese gesellschaftlichen Risse wieder zu kitten. Und genau das Gleiche gilt natürlich, denke ich, jetzt auch für die derzeitige Corona-Lage. Was Projekte durchaus machen können, ist natürlich einerseits zu gucken, dass man Angebote beispielsweise auf solche spezifischen Problemlagen anpasst. Also wir hatten seit 2010 beispielsweise ja eine gesellschaftliche Situation, wo der Islamismus sehr stark geworden ist und wo sich die Frage stellte, was braucht es da eigentlich für angemessene Präventionsstrategien und was lässt sich vielleicht auch aus der Rechtsextremismusprävention übertragen, aber was braucht man vielleicht auch für neue Ansätze? Und insofern sind gerade die Präventionsprojekte natürlich ein Stück weit dazu angelegt, auch neue Angebote auszuprobieren einerseits, und sie sind ganz vielfältig. Also das reicht von einer sehr allgemeinen universellen Präventionsarbeit zu sehr spezialisierten Angeboten, die dann beispielsweise mit Radikalisierten in Jugendvollzugsanstalten stattfinden oder ähnliches. Und da muss man immer sehr genau gucken, was da geleistet werden soll und was da auch geleistet werden kann. Aber die politische Bildung ist sozusagen nicht die Feuerwehr der Politik, und manchmal wird natürlich auch die Projektförderung dann ganz gerne von der Politik vorgebracht, um sozusagen auch Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Aber ich glaube, dass man einfach auch einen längeren Blick auf die Entwicklung dieses Feldes der Extremismusprävention und auch der Demokratieförderung werfen muss.
Bleiben wir vielleicht noch mal auch bei dem kurzen Rückblick. Sie evaluieren ja Projekte, Präventionsprojekte. Das heißt, Sie haben beispielsweise auch ein Auge darauf, was die Amadeo-Antonio-Stiftung macht, aber natürlich auch viele andere Projekte. Und was würden Sie sagen, wo läuft es gut und wo läuft es nicht so gut? Also wir müssen jetzt hier keine Namen nennen, aber einfach nur, dass Sie so Tendenzen aufzeigen.
Ja klar, also erstmal würde ich sagen, wenn wir von den Bundesprogrammen zur Demokratieförderung und Extremismusprävention reden, muss man sehen, das sind sogenannte Bundesmodellprogramme. Das heißt, sie haben natürlich vor allem einen Entwicklungs- und Transferauftrag. Also sie sollen modellhaft Ansätze entwickeln oder weiterentwickeln und in die Regelpraxis, ja in der Regel der Kinder- und Jugendhilfe transferieren. Und insofern hängt natürlich unser Urteil oder unsere Evaluation der unterschiedlichen Programmbereiche immer auch davon ab, was für einen Auftrag eigentlich die Projekte erfüllen sollen. Grundlegend kann man erstmal sagen, das erste Programm dieser Art hat 1996 gestartet. Das war das Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt, damals unter anderem als Reaktion auf eine Welle rechtsextremistischer Gewalt, aber sehr allgemein gerichtet auf Jugendgewalt. Und seitdem kann man im Prinzip, wenn man sich die Bundesprogrammförderung anschaut, eine Ausweitung beobachten der Themengebiete, aber auch eine Spezialisierung, zum Beispiel was Beratungs- oder Deradikalisierungsangebote angeht und auch was die unterschiedlichen Ebenen angeht, auf denen diese Projekte aktiv sind. Also das reicht von der kommunalen Ebene mit den Partnerschaften für Demokratie über die Modellprojektebene bis eben hin zum Bereich bundeszentraler Infrastruktur, wo verschiedene Organisationen sogenannte bundeszentrale Aufgaben übernehmen sollen. Und da haben wir eine sehr vielfältige Projekt- und Trägerlandschaft, die ganz unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Wir haben für verschiedene Programmbereiche beispielsweise festgestellt, dass dieser Transfer in die Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe durchaus noch ausbaufähig ist und haben auch dementsprechend Empfehlungen gegeben. Manchmal gibt es Probleme bei der Zielgruppenerreichung oder Ähnliches. Und insofern würde ich allgemein sagen, es gibt Lerneffekte, es gibt Professionalisierungstendenzen, Wissenszuwachs, aber wir beobachten immer wieder auch, dass da durchaus Nachsteuerungsbedarf ist.
Herr Milbrath, arbeiten Sie dann eigentlich auch mit Schulen zusammen? Also, weil es wird ja auch immer wieder gesagt, in den Schulen wird zu sehr auf die MINT-Fächer geschaut und viel zu wenig auf politische Bewusstseinsbildung, sage ich jetzt mal.
Also wir direkt jetzt nicht. Teilweise tun das die Projekte, die wir evaluieren. Also indem sie beispielsweise Projekttage für Schulen anbieten. Aber das sind dann natürlich ja zeitlich begrenzte Projektangebote, die erstmal nicht zu vergleichen sind mit einem dauerhaften Angebot oder mit einem Unterricht in Politik oder in Werte und Normen oder was es dann da für Bezeichnungen gibt. Insgesamt muss man, glaube ich, feststellen, dass gerade der Bereich des Politikunterrichtes auch von der Stundenanzahl, von der Wochenstundenanzahl durchaus ausbaufähig ist, und das gilt insbesondere für die nicht-gymnasialen Schulformen. Also da wird immer wieder festgestellt, da ist Luft nach oben, und da haben die MINT-Fächer in der Tat in den letzten Jahren doch einen sehr großen Raum eingenommen, auch im Gefolge von PISA. Aber jetzt merkt man natürlich in den gesellschaftlichen Krisen, naja, da gibt es noch anderes, was die jungen Leute lernen sollten.
Das ist ein guter Punkt, dass ich jetzt nochmal unsere Hörerinnen und Hörer ansprechen kann. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, vielleicht auch mit ganz konkreten Projekten gegen Extremismus, mit Präventionsarbeit? Wie sieht das in der Schule aus? Haben Sie da vielleicht auch das eine oder andere Projekt mal durchgeführt? Wir sind sehr interessiert an Ihren Erfahrungen. Melden Sie sich gerne unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64. Campus und Karriere am Samstagmittag, und da diskutieren wir heute über Präventionsarbeit gegen Extremismus. Was kann politische Bildung leisten? Und eine erste Hörerin hat sich gemeldet, Frau Leonard. Sie ist Leiterin des Programms Lernen durch Engagement, wurde mir hier zugesteckt. Hallo, Frau Leonard.
Hallo.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ja, also Leiterin des Programms Lernen durch Engagement bezieht sich jetzt hier nur auf München. Lernen durch Engagement ist eine Lehr- und Lernform für Schulen, die es ermöglicht, in allen Schulfächern politische Bildung unterzubringen. In Bayern zum Beispiel ist es vorgeschrieben, das wissen viele gar nicht, dass man wirklich verpflichtet ist, in jedem Schulfach politische Bildung zu machen. Und Lernen durch Engagement, das ist ein Service-Learning-Format, das sich für alle Schularten und für alle Fächer eignet und wo Schülerinnen und Schüler theoretische Inhalte aus ihren Fächern selber in praktische Bezüge umsetzen und ein Bewusstsein dabei entwickeln, eben für komplexe Zusammenhänge in der Gesellschaft und für ihre eigene Rolle als Mitglied dieser Gesellschaft. Das funktioniert so, dass also Lehrerinnen und Lehrer ihre Lehrplaninhalte durchforsten nach Möglichkeiten, wo man eventuell ein außerschulisches Engagementprojekt tatsächlich andocken könnte an den Schulstoff. Und dann entwickeln die Schülerinnen und Schüler ein Projekt, das mit dem Schulstoff, den sie durchgenommen haben, ganz direkt verbunden ist. Also wenn man zum Beispiel jetzt was über Hirnphysiologie lernt in Bio und man beschäftigt sich mit Demenz, dann könnte man daraus ein Engagement ableiten für SeniorInnen im Altenheim und auf diese Weise sich aktiv einbringen in die Gesellschaft. Und das ist eine Form der politischen Teilnahme Ein bisschen stört mich nämlich immer diese Teilhabe, denn das hat so was Passives. Aber Lernen durch Engagement zum Beispiel ermöglicht allen Kindern und Jugendlichen aktive Teilnahme in Verbindung mit ihrem Lehrplan. Und das finden wir ganz toll.
Das hört sich interessant an, Frau Leonhard. Wie wird das denn genutzt? Wie ist die Reaktion der Schülerinnen und Schüler darauf?
Also wir in den Projekten machen wir ganz unglaublich tolle Erfahrungen, weil wir gehen ja auch nicht als externe Menschen in die Schule und machen ein Projekt und gehen dann wieder, sondern das ist richtig eine Unterrichtsmethode. Also Lehrerinnen und Lehrer, die sich darauf einlassen, die unterrichten dann selber für die Zeit, wo sie Lernen durch Engagement machen, auf diese Weise. Und wir orientieren uns da an Qualitätsstandards, wie zum Beispiel, also neben dem Lehrplanbezug natürlich, einen realen Bedarf zum Beispiel. Also die Schülerinnen, die recherchieren selber, was wird überhaupt gebraucht. Dann ist das ein sehr partizipativer Ansatz. Also die Kinder und Jugendlichen, die entscheiden in den Projekten sehr vieles selber. Dann wird sehr viel strukturell reflektiert, nämlich nicht nur, was hat das jetzt mit dem Schulstoff zu tun, sondern auch, was macht das mit mir, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Naturschutzprojekt mitgemacht habe und vielleicht ist hinterher der Park genauso vermüllt wie vorher. Aber auch andere natürlich Themen der Reflexion werden durchgenommen. Es ist immer außerhalb der Schule, das heißt, Schule öffnet sich nach draußen, wird wahrgenommen, auch die Kinder werden wahrgenommen als aktive Mitglieder und Gestalter ihrer Umgebung. Und es gibt immer einen Abschluss, eine Anerkennung, so dass man auch gesehen wird in seiner politischen Teilnahme. Und das, da machen natürlich die Kinder großartige Erfahrungen. Die erfahren Selbstwirksamkeit. Sie lernen demokratische Handlungskompetenz, weil wenn sie zum Beispiel mit der Stadtbehörde zusammenarbeiten, wenn sie ein Vogelschutzprojekt machen, dann erfahren sie demokratische Institutionen ganz anders, als wenn sie nur lernen, dass es die theoretisch gibt. Und sie haben natürlich auch einen ganz anderen Bezug zum Verantwortungsgefühl, weil sie sich darüber in der Reflexion Gedanken machen, was ist eigentlich mein Anteil, was ist mit Gemeinwohl gemeint, wie kann ich da selber aktiv werden und wie partizipiere ich da, wie profitiere ich da auch selber von. Also es ist ganz gut erforscht, dass Kinder und Jugendliche, die solche Projekte machen und die Schulfächer auf diese Weise auch erleben dürfen, dass die sich auch signifikant häufiger später als Freiwillige und Ehrenamtliche in der Zivilgesellschaft einbringen. Und das ist natürlich ganz eng auch verbunden mit demokratischen Kompetenzen und mit dem Bewusstsein darüber, wie man sie nutzen kann und was echte Beteiligung ist.
Frau Leonhard, wie zeitlich begrenzt ist das Ganze denn? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also es gibt Schulen, die das verankert haben schon. Es gibt sogar Bundesländer, die das schon in den Bildungsplänen verankert haben. Das ist ganz unterschiedlich. Die Stiftung Lernen durch Engagement in Berlin, die das Ganze pädagogisch aufbereitet und begleitet, wissenschaftlich begleitet und auch Fortbildungen macht und so, die machen das seit vielen Jahren, versuchen, das strukturell zu verankern. Und zeitliche Begrenzungen gibt es eigentlich nur dort, also so, wie die Lehrkräfte das bestimmen, wie es in ihren Unterricht reinpasst. Es gibt Schulen, die machen jedes Jahr Lernen durch Engagement-Projekte, in ganzen Jahrgängen zum Teil. Es gibt aber auch einzelne Lehrkräfte, die mal sagen, sie wollen das ausprobieren und die dann sich einfach mal mit einem kleinen Projekt auf den Weg machen. Also da gibt's alle Varianten und das geht von ungefähr 6-8 Wochen bis übers ganze Schuljahr. Je nachdem, wie groß und wie klein das Projekt dann ist.
Dankeschön, Frau Leonhard, dass Sie sich gemeldet haben und das hier vorgestellt haben. Mich würde mal interessieren, Frau Wurzel, ist das etwas, also da werden ja jetzt Brücken geschlagen von der Schule in die Gesellschaft, so wie wir das gehört haben, das schon verstärkt jetzt wird in vielen Schulen oder ist das eher etwas, was die Ausnahme ist?
Nein, ich nehme an, nein, das ist, erstens ist es ein sehr, sehr gutes Projekt. Ich kenne das eben auch und insofern wünscht man sich da wirklich große Unterstützung, große Verbreitung. Und ich glaube mal, das wäre ein Weg, das noch bekannter zu machen in weiteren Bundesländern, damit es dort eben auch eingesetzt werden kann. Das sind genau die Wege, die politische Bildung bestreiten sollte. Erfahrbar machen, was bedeutet tatsächlich Beteiligung. Und das ist ja von Frau Leonhard sehr eindrücklich geschildert worden. Und wir brauchen solche Instrumente.
Mit Schulen zusammenarbeitet auch Dr. Götz Nordbruch, also er nicht selbst, aber seine Mitarbeiter, denn er ist Co-Geschäftsführer bei ufuk.de. Und Ufuk heißt, kommt aus dem Arabischen und heißt Horizont. Und da haben wir jetzt wahrscheinlich schon so eine Idee. Es geht auch darum, Islamismus und extreme Strömungen, sage ich jetzt mal, im Islam vorzubereiten. Was tun Sie genau an Schulen, Herr Nordbruch? Also ich habe jetzt gerade vor kurzem wieder im Tagesspiegel noch eine Schlagzeile gesehen, dass sehr, sehr viele Lehrerinnen und Lehrer sich ohnmächtig fühlen, weil dann doch immer wieder so Erfahrungen kommen, dass sie mit muslimischen Jugendlichen, ja, sage ich jetzt mal, an ihre Grenzen kommen, weil sie beispielsweise auch antisemitisch sind. Wie arbeiten Sie da mit den, ich sag mal, hilfesuchenden LehrerInnen auch zusammen?
Ja, also wir arbeiten seit 2007 im Bereich der Islamismusprävention und beispielsweise auch mit einer Förderung von der Bundeszentrale für politische Bildung und haben das Spektrum, zu dem wir arbeiten, aber in den letzten Jahren auf der Grundlage der Erfahrungen, die wir gesammelt haben, ausgeweitet und dass wir beschreiben das Themenspektrum, zu dem wir arbeiten, als Islam, antimuslimischer Rassismus und Islamismus, weil aus unserer Erfahrung her lassen sich diese Themen im Grunde sehr schwer trennen und müssen in der Arbeit mit Jugendlichen beispielsweise letztlich immer zusammen angesprochen werden. Und das, was Sie jetzt gerade ansprechen, die ja gerade jetzt auch in den letzten Wochen, die Konflikte, die es in den Schulen gibt, die sind eigentlich nicht neu. Sie sind jetzt vielleicht in den letzten Wochen noch mal mehr geworden. Für uns ist es halt wichtig zu gucken, geht es da tatsächlich um eine Ideologisierung? Geht es tatsächlich um Jugendliche, die islamistische Positionen vertreten? Oder geht es letztlich um Konflikte, die in einer pluralistischen Gesellschaft zwangsläufig auch dazu zugehören? Also letztlich um Themen, die, wie Frau Rana vorhin auch schon angesprochen hat, also Sexismus, das patriarchale Vorstellungen, Homofeindlichkeit, Abwertung, Beleidigung, Mobbing, das sind ja Themen, die in allen Schulklassen immer auch irgendwie präsent sind. Und für uns ist es wichtig, in der Arbeit mit Fachkräften letztlich Anregung zu geben, Handreichung oder Hilfestellung zu vermitteln, wie man dann das auch unterscheiden kann. Also wo handelt es sich um Provokation, wo handelt es sich um Phänomene, die man aus der alltäglichen Arbeit her kennt und ab welchem Punkt muss man dann vielleicht tatsächlich auch Beratungsstellen hinzuziehen, weil es da tatsächlich um eine Radikalisierung geht, die dann eben auch zu einer Gewaltbereitschaft beispielsweise führen kann. Das heißt, wir versuchen Fachkräfte zu unterstützen durch Fortbildung und Beratung. Wir arbeiten aber auch gezielt mit Jugendlichen in Workshops, die wir in Schulen und Jugendeinrichtungen durchführen, wo wir im Grunde genau diese Themen, die jetzt auch immer schon wieder angesprochen wurden, versuchen aufzugreifen. Also wir versuchen, Identitätsbildungsprozesse zu fördern, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu stärken, aber auch Formen von oder Auseinandersetzungen mit Religion, Religiosität anzuregen. Und als Verein haben wir jetzt gar nicht den Anspruch, bundesweit flächendeckend unsere Workshops durchzuführen, sondern uns geht es darum, und das wurde auch schon angesprochen, uns geht es letztlich darum, modellhaft Ansätze zu entwickeln, Materialien zu entwickeln, die dann auch wie man immer so schön sagt, in den Regelstrukturen benutzt werden können. Also beispielsweise eine Schulklasse in München, die sich dann für ein Thema interessiert und mit unseren Materialien arbeiten kann. Das ist so ein bisschen der Gedanke und da würde ich ganz gerne auch schon mal einen Punkt mit aufgreifen, der eben schon angesprochen wurde, weil ich sehe das große Problem tatsächlich auch darin, dass viele Schulen überfordert sind, viele Lehrkräfte überfordert sind und das, was Frau Leonhard jetzt gerade geschildert hat, als ein gutes Beispiel für ein super Projekt, von denen es viele gibt. Also es mangelt nicht an Projekten, uns mangelt nicht an Ideen und an Ansätzen, sondern die große Herausforderung besteht darin, wie kriegen wir das in die Breite, wie kriegen wir die Lehrer in die Lage, die Zeit, die Ressourcen und auch die Kompetenzen zu haben, um solche Ansätze, wie sie Frau Leonhard geschildert hat, bei sich in der eigenen Schule umzusetzen. Das, denke ich, ist die große Herausforderung und das ist der Präventionsbereich ist wirklich in Deutschland sehr, sehr gut finanziell ausgestattet, auch im Vergleich mit anderen Ländern. Es gibt sehr, sehr viele Akteure bundesweit. Daran mangelt es nicht. Die große Schwierigkeit ist, das wirklich in die Regelstrukturen zu bekommen.
Wenn Sie werden sich ja wahrscheinlich auch von Ausschüssen angehört, nehme ich mal an, vom politischen. Gehen Sie dann auf diesen Knackpunkt ein, dass eigentlich Präventionsarbeit, ich sag mal, nicht immer nur Feuerwehr spielen kann, sondern dass es letztendlich darauf ankommt, das mehr in die Regelstrukturen auch zu übernehmen? Also hört man Sie da mit den Anliegen?
Also ich denke, das Bewusstsein ist schon da, und das, weil das ja auch nicht nur von uns kommt, sondern das ist ja von allen zivilgesellschaftlichen Trägern, die in den letzten 10, 15, 20 Jahren in diesen Bereichen aktiv sind, wird es immer wieder angemahnt. Aber das ist natürlich schwierig, weil die Strukturen in der Schule sind nicht sehr flexibel. Also das ist schon so strukturell schwierig, dass zivilgesellschaftliche Träger beispielsweise in vielen Schulen aktiv werden. Das hat sich jetzt durch den Ganztagsbereich nochmal so ein bisschen verändert, und auch solche Maßnahmen wie jetzt vom Kabinett beschlossen, auch das sind natürlich so Initiativen, die das so ein bisschen auflockern. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein langfristiges Projekt ist, das zu fördern und zu unterstützen. Und ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf, für uns ist es wichtig, dass Präventionsarbeit, und da kann man, das bezieht sich sowohl auf das Thema Rechtsextremismus als auch Islamismus, für uns beschränkt sich Präventionsarbeit nicht nur darin, mit Jugendlichen zu arbeiten, sondern Präventionsarbeit bedeutet auch, dass sich gesellschaftliche Strukturen verändern müssen. Also das Beispiel von Frau Leonhard ist wieder ganz ein sehr gutes Beispiel. Da geht es um Schulentwicklung. Es geht darum, dass sich auch die Institution Schule öffnen muss, verändern muss, auf Jugendliche eingehen muss, Jugendliche repräsentieren muss mit ihren Bedürfnissen. Und das läuft dann immer unter dem Begriff der demokratischen Schule, so als Leitziel. Aber das heißt, Präventionsarbeit bedeutet nicht nur, Jugendliche müssen sich verändern, Jugendliche müssen gestärkt werden, sondern auch die Institutionen und auch politische Diskurse müssen sich verändern, damit das, was als Selbstwirksamkeitserfahrung beispielsweise in unseren Workshops als Ziel formuliert wird. Wir wollen Jugendliche stärken, sich mit ihren Identitäten, mit ihren Erfahrungen einzubringen. Wenn das im politischen Diskurs nicht abgebildet ist und tatsächlich Diskriminierungserfahrungen in der U-Bahn, aber auch auf dem Arbeitsmarkt beispielsweise zum Alltag gehören, dann ist das letztlich nicht mal Feuerwehr, dann ist das eine Illusion, die wir vermitteln. Das heißt, Prävention ist, und das ist eben keine Floskel, sondern das ist tatsächlich so, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und diese Veränderungen, die sind natürlich sehr schwer nur durchzusetzen. Aber ich glaube, es ist umso wichtiger, immer wieder darauf zu bestehen, dass es nicht hilft, Jugendliche zu stärken, sondern es muss begleitet werden von gesellschaftlichen Veränderungen, die eben genau sowas wie Teilhabe, Partizipation, Selbstwirksamkeitserfahrung ermöglichen.
Bei gesellschaftlichen Veränderungen, da denken beim Thema Islam natürlich auch ganz, ganz viele Menschen an die ganzen Moscheegemeinden, die sich ja doch dann noch immer so ein bisschen zurückhalten, was diese Themen angeht, wo teilweise Imame sind, die kein Deutsch sprechen. Da gibt es zwar jetzt Offensiven, da etwas gegen anzugehen sozusagen, aber da ist ja ein großes Dunkelfeld. Das heißt, wie schlagen Sie denn dann beispielsweise Brücken auch, ich sag mal, von Projekten, von Schulprojekten dann auch mal in eine Moschee zu gehen oder dass da auch mal einfach ein bisschen ja was in Bewegung kommt?
Ja. Also ich glaube, dass das, was Sie beschreiben, das stimmt natürlich immer noch für einen großen Teil oder für einen Teil der Moscheegemeinden, ne? Also dass es immer noch einen sehr starken Bezug beispielsweise auf die zur Türkei gibt, dass dort sehr konservative, traditionelle Formen des Islams vertreten werden. Und das liegt natürlich auch daran, dass das in der Regel keine professionellen Strukturen sind, also wenig pädagogisch qualifiziertes Personal, wenig finanzielle Ressourcen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht sehr erfreulich, dass sich in den letzten 10, 15 Jahren eben auch viele Jugendorganisationen gebildet haben, die wirklich auch unabhängig von den Verbänden versuchen, Jugendarbeit, professionelle Jugendarbeit mit einer konfessionellen Ausrichtung, aber eben auf der Grundlage von professionellen Standards durchzuführen. Und das sind beispielsweise, wir arbeiten mit Gemeinden in Spandau beispielsweise in Berlin zusammen, wo das sehr gut funktioniert, eben an dieser Schnittstelle, also Professionalisierung der Jugendarbeit in den Gemeinden mit politisch-bildnerischen Ansprüchen zu verbinden. Und das ist, in vielen Bundesländern gibt es solche Projekte, und ich glaube, dass das wichtig ist, das auch auszubauen, weil es eben tatsächlich auch so eine Normalisierung von muslimischem Alltag in Deutschland unterstützt. Also wenn man das vergleicht mit der evangelischen oder der katholischen Jugendarbeit, dann klaffen da ja Welten auseinander. Allein was professionelle Erfahrungen, finanzielle Ressourcen betrifft. Und da hinken die Gemeinden und die muslimische Jugendarbeit natürlich Jahrzehnte hinterher und umso wichtiger ist es, das zu fördern. Ich glaube aber, und das ist mir jetzt gerade auch, weil wir eben viel auch in Schulen arbeiten, ich glaube, dass man gerade Lehrkräfte auch darin bestärken muss, man muss den Blick verändern. Ich glaube, der Einfluss aus den Familien und aus den Moscheegemeinden ist sehr groß und das beeinflusst natürlich die Art und Weise, wie Jugendliche handeln und auch denken. Aber man darf nicht unterschätzen, dass man natürlich in der Schule oder in der Jugendarbeit ein sehr großes Zeitfenster auch mit den Jugendlichen hat. Und da geht es nicht darum, dass man jetzt in 5 Stunden oder in 8 Stunden in der Schule sozusagen das konterkariert, was aus der Moschee vermittelt wird. Aber ich kann dort Räume schaffen, wo Jugendliche andere Angebote bekommen, wo sie attraktivere Angebote bekommen als vielleicht in der Moschee. Und man sollte sich als Lehrkraft nicht überschätzen, aber man sollte sich auch nicht unterschätzen in der Wirkung, die ich habe durch mein Wirken als Pädagoge. Ich kann in dieser Zeit sehr viel anstoßen und das wirkt vielleicht nicht sofort, aber längerfristig hat das durchaus eine Wirkung.
Jutta Heppekausen ist Theaterpädagogin und hat sich bei uns gemeldet mit ihrer Präventionsarbeit zu Holocaust-Narrativen von Jugendlichen. Da sind wir jetzt neugierig, Frau Heppekausen, was Sie da genau machen.
Ja, danke für die Möglichkeit, ein bisschen davon zu erzählen. Das Projekt, von dem ich erzählen möchte, heißt eben, wie gesagt, Holocaust-Narrative von Jugendlichen, in dessen Zentrum weniger Belehrung steht als der Versuch zu verstehen. Das ist ein Projekt, was initiiert ist vom Institut für Theatertherapie. Wir bestehen eine Gruppe, die besteht aus Theatertherapeutinnen, Ausgebildeten aus Israel, aus Polen, aus palästinensischer Herkunft und aus Deutschland. Und wir arbeiten in Schulen mit Gruppen der 9. Klassen, mit Theaterimprovisationen, auch relativ frei erstmal und offen mit der Frage, was geschah in Deutschland zwischen 1933 bis 1945 und sind dann gespannt und machen da aber auch überraschende Erfahrungen, was Jugendliche verschiedenster Herkunft einfach damit assoziieren. Und der Plan ist und die Idee ist, dass wir das zusammentragen, dieses Material dokumentieren. Und dann, nachdem wir das Projekt der Theaterimprovisation in diesen 9. Klassen abgeschlossen haben, eine Antwort spielen, das heißt also aus dem Material selbst ein Theaterstück machen, wo wir dieses Material verarbeiten und mit unseren Perspektiven ergänzen und dann in einen Dialog treten. Und das ist schon ein theatraler Dialog, aber auch dann in einen diskutierenden Dialog mit den Schülerinnen und Schülern treten werden. Und wir haben begonnen damit. Das hat sehr unter Corona gelitten, weil die Schulen aus sehr verständlichen Gründen den Kopf nicht unbedingt offen haben für solche Projekte im Moment. Wir haben große Schwierigkeiten gehabt, auch Schulen zu finden. Wir haben jetzt nur 2 von den 5 geplanten gefunden und suchen noch weitere Schulen. Die erste in Neukölln haben wir schon die Erfahrung gemacht. Das war sehr spannend, vor allem eben auch bei den Schülerinnen und Schülern unterschiedlichster Muttersprachen auf die Frage, was die mit ihren Großeltern eigentlich so besprechen und erfahren. Und ja, das war eine interessante Erfahrung. Sind Sie noch da?
Ja, Frau Heppekaus, wir sind alle noch da. Was mich interessieren würde ist, Sie haben eben gesagt, da kamen ganz, ganz spannende Sachen zutage. Vielleicht haben Sie ein Beispiel für uns, dass wir uns das ein bisschen vorstellen können.
Zum einen, also wie gesagt, in der Neuköllner Schule waren wir ganz überrascht, dass doch viel Kenntnisse da waren über den deutschen Faschismus, über Reichstagsbrand. Das war vor allem ein Thema, was bekannt war, aber auch viele andere Elemente. Witzig war, wie dann die Improvisation entstanden. Beispielsweise entstand eine einfach daraus, dass jemand auf dem Handy so ein Friseurgeräusch, so ein Rasiergeräusch für einen Friseur hatte. Und dann haben die Friseurszenen entwickelt, was beim Friseur so geredet wird und haben daraus so eine Geschichte von Verfolgungen entwickelt, die viel was zu tun hatte mit Diskriminierungserfahrungen von nicht als deutsch konstruierten Menschen. Daraus sind so Szenen entstanden, die ausgelöst waren durch einen Friseur, der in der Zeit mit Kunden spricht, zum Beispiel. Mhm. Viele andere Geschichten. Also wir hatten eine andere Gruppe hat zum Radio gearbeitet. Also die Kolleginnen haben ein altes Radio mitgebracht, so einen Volksempfänger und haben eben berichten lassen. Und da entstand eben viele Berichte dann zum Thema Reichstagsbrand und alle möglichen Assoziationen auch mit abenteuerlichen Szenen in diesem Reichstagsgebäude. Also das ist erstmal, wir haben bisher nur diese eine Gruppe, deswegen ist noch nicht so sehr viel Stoff, weil wir, wie gesagt, mit 5 Schulen gerechnet haben. Und und die zweite Schule wird im Februar erst die Improvisation machen und wir werden im Mai dann darauf antworten. Finanziert wird übrigens von der Open Society Foundation, von der Soros-Stiftung und wir sind sehr froh, dass die dieses Pilotprojekt finanzieren. Es ist nämlich geplant eigentlich als ein deutsch-israelisches Kooperationsprojekt, wo auch in Israel entsprechende Arbeit gemacht werden soll und wir dann vergleichen werden. Und zwar einfach als auch als eine Art Forschung. Wie gesagt, die Frage zu verstehen, was ist eigentlich los in den Köpfen und mit diesem Verstehen dann in den Dialog zu gehen.
Danke, Frau Heppekausen. Sehr interessant, was Sie uns geschildert haben. Vielleicht auch noch mal eine Frage an Frau Rana von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Sind das so Methoden, also das, ich sag mal, was in den Köpfen passiert, was man durchaus auch auf andere Bevölkerungsgruppen anwenden kann? Also, dass man da mal ein bisschen näher schaut. Also jetzt nicht nur Jugendliche. Wir haben ja nun, ich sag mal, extremes Gedankengut, ist ja in allen Bevölkerungsschichten verbreitet, glaube ich.
Ja, absolut. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass jetzt nochmal so ein theaterpädagogischer Ansatz hier reinkommt, weil ich glaube auch, dass eine Wissensvermittlung natürlich viel über politische Bildung und Faktenchecks und so weiter funktionieren kann und auch muss. Die sind total sinnvoll, diese Sachen. Aber was wir ja auch gerade sehen, ist ja auch eine totale Emotionalisierung. Also wenn wir mal bei den ganzen Corona-Protesten bleiben und dann Menschen, die sich dann selber als Anne Frank verfolgt sehen, wenn sie jetzt Mund-Nasen-Schutzbedeckung tragen, da kommt man ja mit Fakten gar nicht mehr bei, sondern da geht es ja wirklich um irgendwelche ja, emotionalen und kruden Verschwörungsideen und wie kann man da auch nochmal Bildungsformate finden, wo es genau um diese Frage geht, wie kann man vielleicht in irgendeine Rolle schlüpfen oder sich nochmal irgendwie anders mit diesen Wissensbeständen auseinandersetzen. Und das kann man natürlich mit Jugendlichen besser machen, würde ich jetzt behaupten, als wenn man mit älteren Herren, sage ich jetzt mal, ein Theaterprojekt zu Verschwörungsideen oder so macht. Also so eine Bildungsformate haben da natürlich auch Grenzen. Das sind dann vielleicht eher die Menschen, die man dann doch über Fakten erreicht. Aber nichtsdestotrotz ist es total wichtig, darauf zu gucken, welche Zielgruppen wir dringend noch erreichen müssen. Also wir haben viel über Schule geredet, das ist ein formalisierter Raum. Dann gibt es eine Jugendarbeit, wo junge Menschen zusammenkommen, die da freiwillig lernen, was ich total sinnvoll finde. Was freiwillig gelernt wird, bleibt meines Erachtens länger hängen, als wenn ich in der Schule frontal irgendwie was mir dazu anhören muss. Und dann bleibt natürlich die Frage, okay, woher kriegen eigentlich die Lehrer und Lehrerinnen die Kompetenzen? Das hat Götz Nordbruch vorhin schon angesprochen. Die müssen ja auch gebildet werden, also in Ausbildung, Weiterbildung müssen diese Themen Extremismusprävention besprochen werden. Da muss das Wissen auch hin. Und dann jetzt mal nochmal weiter nach links und rechts geguckt, wer gehört auch noch alles gebildet? Sie haben zum Beispiel gerade ziemlich viele Anfragen von Ärzten und Ärztinnen, die sich fragen, wie gehe ich eigentlich mit Corona-Leugnern, Verschwörungsideologen in meiner Sprechstunde um, die irgendwelche kruden Impftheorien in die Welt pusten oder irgendwie mich angehen, mich beschimpfen. Oder wir haben mit Ärztekollegen zu tun, die eben diese Impfmythen auch verbreiten. Wie gehe ich denn da als Kollege eigentlich mit um? Wie kann man denn Verschwörungsideen eigentlich entkräften? Ich brauche da Hilfestellung, ich brauche Argumentationshilfen. Ich bin da in komischen Chats drin, da werden komische Dinge gepostet. Wie gehe ich damit online um, wenn das eben auch nicht wie bei Telegram gerade gelöscht wird? Da kann ja jeder alles posten. Wie geht man denn dann eigentlich damit um? Also sich nochmal verschiedene Berufsgruppen auch anzugucken, um da Handlungssicherheit zu geben und Unterstützung zu geben. Das, glaube ich, gehört ganz, ganz dringend mit dazu, weil das sind ja auch alles Menschen, die Teil einer Zivilgesellschaft sind, die stark gemacht werden muss gegen Extremismus und Menschenfeindlichkeit.
Das heißt, Frau Rana, vielleicht abschließend, wenn man sich da selber auch überfordert fühlt, kann man sich also ohne weiteres bei Ihnen melden und Sie geben da auch Tipps und Handreichungen. Das verstehe ich richtig, ne?
Ja, absolut. Und ich finde, man darf sich auch überfordert fühlen. Also Lehrerinnen und Lehrer, die sind ja nicht für alles und jedes zuständig. Und wir haben teilweise mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, Polarisierungen zu tun. Das geht ja manchmal so schnell. Im Februar hat noch niemand darüber nachgedacht, dass wir mal Präventionsarbeit zu dem ganzen Corona-Thema werden machen müssen. Und jetzt sind eben diese ganzen Verschwörungsideen so wahnsinnig aufgeploppt, dass die Expertise dazu ja erstmal, die fällt ja nicht vom Himmel, die muss sich angeeignet werden. Und da sind natürlich Organisationen wie wir, aber natürlich auch die Bundeszentrale oder auch UFUG genau an der Seite der Menschen, die eben jetzt gerade Beratung und Unterstützung suchen.
Sie nennen gerade schon fast alle und das möchte ich jetzt zum Schluss auch noch mal tun. Ich danke ganz, ganz herzlich, dass Sie mitgemacht haben, Dr. Jörn Milbrath, Leiter der Fachstelle Politische Sozialisation und Demokratieförderung beim Deutschen Jugendinstitut. Judith Rahner haben Sie eben gehört von der Fachstelle Gender und Rechtsextremismus bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Hanne Wurzel war dabei, Bundeszentrale für politische Bildung. Dort leitet sie den Fachbereich Extremismus. Und schließlich Dr. Götz Nordbruch. Er ist Co-Geschäftsführer von ufug.de. Vielen, vielen Dank für die vielen Anregungen, die wir hier bekommen haben, auch von unseren Hörerinnen. Und jetzt geht's im Programm weiter mit Corso, Kunst und Pop. Und dabei wünsche ich Ihnen viel Freude beim Zuhören am Nachmittag. Haben Sie eine angenehme Zeit. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Bettina Köster.